in Italien. Mit den Eltern 1984.
War das deine Kindheit?
Ja, ich bin doch nicht in den 80ern geboren, ich bin ein 90er, Kind der 90er bin ich.
Nein, aber bist du immer mit deinen Eltern nach Italien gefahren?
Immer würde ich nicht sagen, aber schon oft, ja. Aber so Klassiker, oder?
Ich habe einen Freund.
Fahren wir nach Italien,
ich habe einen Freund, der ist immer mit seinen Eltern nach Italien gefahren. Nein, nach Ligurien. Wirklich nach immer Ligurien. Nur nach Echt? Ligurien. Als Einzelkind. Und er meinte, es war wirklich hart. Es war einfach.
Pizza, Pasta, Amore, ne?
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Wir nehmen euch heute mit in eine Region, die für viele einfach für alles steht, was Italien ausmacht. Guter Wein.
Lecker Essen.
Sonne. Und wie sagt man so schön, Lebensfreude.
Ja,
die Toskana.
Da Dolce Vita, ne?
Dolce Vita ja. In der Toskana. Und dazu, um ein paar Bilder zu erzeugen. Einmal war ich schon da. Es war auch noch damals mit Eltern, lustigerweise. Ich kann mich noch erinnern, es gab so viel mittelalterliche Städte. Wir haben so viel Tagesausflüge gemacht. Zypressen.
Sanfte Hügelchen. Zypressenallee, das ist ja eigentlich so das Sinnbild der Toskana.
Und es kommen verdammt berühmte Weine aus der Toskana, die man auf der ganzen Welt teuer kaufen kann, nämlich
Chianti Classico, Brunello di Montalcino und natürlich auch die legendären Super Tuscans, um nur einige zu nennen.
Also, we start with the basics. Wo liegt die Toskana? Was wächst da? Was macht die Weine so besonders? Und vor allem, wohin sollte man fahren, wenn man Toskana im Glas erleben will? Und deswegen, schenk ein!
Der Wein der Woche.
Ja, im Glas haben wir einen Chianti Classico, um beim Thema zu bleiben. Jahrgang 2024, das Haus ist Piccini und es ist ein Chianti Classico. Und das erkennen wir halt eben auch immer an diesem Nero Gallo, an dem schwarzen Hahn auf dem Etikett. Da habe ich nachher auch noch eine kleine Geschichte für euch vorbereitet, wie dieser schwarze Hahn da eigentlich zustande gekommen
ist. Das ist der Hardcore-Teaser, jetzt kannst du nicht mehr abschalten. Ja.
Genau, das ist, warum alle heute eingeschaltet haben.
Aber du warst doch gerade auch in der Toskana.
Mm,
you love it. So, cheers.
Cheers. Ui. Chianti Classico ist im Glas. Sangiovese ist die Rebsorte, die sich hinter diesem Namen versteckt. Das heißt, wenn ihr vor einem Weinregal steht und auf einer Flasche steht Chianti Classico, wisst ihr, dass es sich immer um die rote Rebsorte Sangiovese handelt. Dazu gleich mehr. Ich sag jetzt nochmal cheers und dann beginnt die Reise.
Cheers, Frau Schmidt.
Ich habe heute irgendwie auch einen Klang gefrühstückt. So.
Erhol uns mal ab. Du warst gerade da. Wo liegt die Toskana genau und was macht sie so besonders, so als Weinregion meine ich?
Also, die Toskana liegt in Mittelitalien an der Westküste, ungefähr auf halbem Weg zwischen Rom und Mailand, also genauer gesagt rund 300 Kilometer nördlich von Rom. Im Norden liegt Florenz, also da, wo ich hingeflogen bin. In der Mitte Siena, auch eine wunderschöne Stadt. An der Küste Pisa, hier mit dem schiefen Turm von Pisa. Und die berühmten Chianti-Hügel zwischen Florenz und Siena. Und die Toskana umfasst eine Gesamtrebfläche von ungefähr 16.000 Hektar. Nach den neuesten Zahlen sind es, um genau zu bleiben, 61.000 Hektar. Und sie gehört zwar nicht zu den allergrößten Weinanbaugebieten, wobei bei 60.000 Hektar darf man schon sagen, dass es eine Region ist, Italiens, aber zu den berühmtesten. Und das Verrückte, rund 95% davon gehen in Qualitätsweine mit geschützter Herkunft. Und wenn man das jetzt nochmal vergleicht, im italienweiten Schnitt sind es nur 65%. Also 95% aller Weine, die aus der Toskana stammen, sind Qualitätsweine und italienweit sind es 65%.
Kommt also guter Stoff her.
Kommt der guter Stoff her, ja. Insgesamt hat die Toskana 11 DOCGs, das ist die höchste italienische Qualitätsstufe. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, Chianti ist eine DOCG, Chianti Classico ist eine DOCG, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccio di San Gimignano, bla bla bla. Also das sind alles DOCGs und dazu kommen noch über 40 DOCs. Und grob kann man die Region in drei Teile gliedern. Im Norden das große Chianti-Gebiet mit dem Chianti Classico zwischen Florenz und Siena. Im Süden die sanften Hügel rund um Montalcino und Montepulciano, Heimat von Brunello und Vino Nobile. Und im Westen die Küste, also die Maremma mit Bolgheri, das Reich der Super Tuscans. Aus der Maremma kommen aber natürlich auch noch andere Rotweine und auch sehr, sehr coole Weißweine.
Und jetzt hast du es skizziert und auch schon ein bisschen angerissen. Mhm. Das wird nämlich ziemlich spannend, klimatisch, weil es gibt ja ziemlich große Unterschiede. Man hat das Landesinnere, man hat aber auch Küsten.
Mhm. An der Küste in Bolgheri oder der Maremma ist es halt eben wärmer und auch so ein bisschen mediterraner mit so dem milden Einfluss des Meeres. Mhm. Und hier haben wir halt eben so internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot. Die fühlen sich ja besonders wohl, weil die brauchen natürlich auch ein anderes Klima, um reif zu werden. Und im Landesinneren, im Chianti rund um Montalcino, liegen die Weinberge höher, oft so auf 300 bis 500 Meter. Das klingt erstmal nicht viel, kann aber natürlich für extreme Unterschiede sorgen im Reifeverlauf. Das heißt, wir haben kühlere Nächte, größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Und genau das gibt dem Sangiovese, der halt eben hier eher zu Hause ist, so seine frische Säure und auch so ein kerniges, knackiges, kann man das sagen?
Naja, ich glaube, das jetzt einfach. Du das sagen.
Kerniges und knackiges Gerbstoffgerüst, ja.
Und du hast zwei Wörter hier markiert. Galestro und was ist Albarese?
Ja, also Galestro und Albarese, das sind die beiden klassischen Chianti-Böden. Also wenn ihr Toskana-Fan seid oder euch mit der Region näher befassen möchtet, dann müsst ihr euch das merken, Galestro und Albarese. Galestro ist so ein bröckeliger, schiefriger Mergelboden, so lehmig, kalkhaltig, durchlässig. Die Reben müssen sehr tief wurzeln und der Boden gilt als der edlere der beiden. Und aus Galestro, um euch das mal zu visualisieren, werden auch diese typisch toskanischen Terrakotta-Blumentöpfe gebrannt.
Crazy.
Yes. Und Albarese ist so ein doch eher härterer, kalkhaltiger Mergel-Kalkstein. Und der speichert die Wärme besonders gut und gibt den Wein ein bisschen mehr Struktur, Salz, Komplexität. Und an der Küste in Bolgheri sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es viele Steine und eben auch Kies, ne, bedingt durch diese Küstennähe. Und der Name der berühmtesten Lage, Sassicaia, kommt sogar von Sassi, italienisch für Steine.
Sassi heißt Steine?
Ja, Sassi.
Den absoluten Star der Toskana hast du eben schon erwähnt, Sangiovese.
Ja, also Sangiovese ist, kann man so sagen, die Seele der Toskana. Also das ist eher eine dünnhäutige rote Traube, beziehungsweise wenn wir dünnhäutig sagen, müssen wir natürlich sagen eine dünnhäutige Beere. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Traube, das ist das Ganze nochmal als Reminder, und die Beere. Also hat eine dünne Haut, die Beere, hat ein sehr kräftiges Gerbstoffgerüst, ist bekannt für eine sehr lebendige Säure, aber auch eine sehr helle Farbe. Also du kannst jetzt hier nochmal auf den Wein gucken. Natürlich ist das schon ein kräftiges Rot, aber du siehst immer noch den Stiel vom Glas. Ne? Also es ist jetzt nicht tief dunkel.
Ach ja, das ist der Test. Man guckt von oben ins Glas.
Ja, oder du kannst das Glas auch neigen, 45 von dir weg. Und dann siehst du ja auch, du hast schon so einen noch durchsichtigen Rand und kannst halt genau von oben auch durchgucken. Und ganz typisch sind Aromen von Sauerkirsche, roten Beeren, manchmal ein bisschen Kräutertabak. Für mich auch sehr charakteristisch ist so der Duft nach Espresso, Balsamico. Klingt natürlich wie aus dem Bilderbuch, ist aber wirklich oft Phase. Und auch so nach dem Grün der Tomaten, so geröstete Tomaten oder halt eben rohe Tomaten. Und dann halt eben das Tomatengrün heißt das, glaube ich. Und das Spannende, Sangiovese hat je nach Ort verschiedene Namen. Beziehungsweise Spielarten. Im Fachjargon sagen wir dazu auch Mutationen. Beispielsweise in Montalcino heißt er Brunello, in Montepulciano Prugnolo Gentile, in der Maremma Morellino. Immer Sangiovese, aber immer mit einem sehr eigenständigen Charakter. Und dazu kommen auch noch autochtone, also heimische Rebsorten wie Canaiolo oder Colorino, die traditionell in den Chianti gehören. Also das heißt, wenn Chianti auf dem Etikett steht, muss bis zu 80% Sangiovese drin sein. Es können aber auch noch andere Rebsorten enthalten sein. Und die internationalen Sorten, Cabernet Sauvignon und Merlot, die spielen dann halt eben vor allem bei den Super Tuscans eine Rolle.
Sag mal, sprichst du Italienisch? Weil du fühlst dich sehr heimisch, finde ich, so in der Sprache, ne? Oder im Beton.
Ja, also manche Sachen kann ich, weiß ich auch nicht, wie die ausgesprochen werden. Ich habe italienisch Unterricht gehabt und ich habe ja mal in Alto Adige, also in Südtirol, gewohnt. Als ich dort gearbeitet habe, während meines Studiums. Aber das Problem war, ich habe vor Ort eine Sprachschule besucht, aber es war sehr schwierig, vor Ort zu trainieren. Weil sobald die natürlich merken, dass du halt nicht perfektes Italienisch sprichst, dann wird halt schnell ins Deutsche gewechselt. Und ich wollte immer Italienisch sprechen und ich war dann auch mal eine Zeit in Perugia und habe da nochmal eine Sprachschule besucht. Aber da bin ich dann irgendwie vorzeitig abgereist, weil mein Apartment komplett verschimmelt war. Ja, da habe ich gesagt, Abbruch. Ja, aber ich mag die Sprache gerne. Wobei ich sagen muss, ich bin mittlerweile eher im Spanischen.
Du hast eben nur Rotweine erwähnt. Ist die Toskana ein reines Rotweinland?
Die Toskana ist, das ist korrekt, Rotweinland. Aber es gibt natürlich auch viele weiße Rebsorten. Zum Beispiel den Vernaccia di San Gimignano, eine alte, eigenständige Rebsorte. Das ist ein, so eher so frische, leicht krautige Weißweine, charakteristisch oft auch so eine Mandelnote, würde ich jetzt sagen. Und dann gibt es natürlich noch Trebbiano und Malvasia. Und was ich aber super spannend finde, also Malvasia, Entschuldigung, jetzt habe ich das total hier einfach hier abgehakt damit. Das sind natürlich super wichtige Rebsorten für den bekannten Vinsanto. Das ist ja dieser toskanische Dessertwein. Den gibt es auch immer, wenn du irgendwo eingeladen bist oder auch in Restaurants, gibt es den oft als Dessert. Dann tunkst du so ein Cantuccino da rein, diese Mandelkekse. Und was ich aber sehr spannend finde, ist Vermentino. Das ist, finde ich, mit so einer der spannendsten Weißweine. Das ist so ein frischer, je nachdem, wo er herkommt, wie er vinifiziert wurde, so ein salziger Weißwein. Passt perfekt zu natürlich Meeresfrüchten, also der Küche des Meeres, wenn man so möchte. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und je nachdem, wie Vermentino an- und ausgebaut wird, erinnert er auch immer so ein bisschen an Sauvignon Blanc, aber in einer sehr subtilen Art und Weise. Also wenn man die Art von Wein mag, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mal sich mit diesen Weinen zu beschäftigen, also mit Vermentino.
Lass uns noch mal die großen Weine der Toskana ein bisschen näher angucken. Fangen wir mit dem berühmtesten an, dem Chianti. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Chianti und Chianti Classico?
Also da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Also Chianti ist im Grunde genommen diese große Region, das Chianti-Gebiet, so eine richtig große Zone, die sich quer durch die Toskana zieht. Und Chianti Classico hingegen ist das historische Kerngebiet zwischen Florenz und Siena. Und seit 1996 sind die beiden offiziell getrennt. Das heißt, Chianti Classico ist eine eigene DOCG, also eine eigene geschützte Herkunft mit strengeren Regeln. Ja, liegt auch höher geografisch, ist hügeliger und wie gesagt, die Qualitätsanforderungen an die Weine sind wesentlich höher, als wenn jetzt nur Chianti auf dem Etikett stehen würde. Mhm. Das kommt natürlich immer drauf an. Es gibt mit Sicherheit auch fantastische Weingüter im Chianti, also in dieser Großzone, die sich auch zur Aufgabe gemacht haben, qualitativ hochwertige Weine aus der Sangiovese herzustellen. Aber man sagt halt ganz klar, Chianti Classico ist strenger geregelt. Und dann im Detail, Chianti Classico muss immer mindestens zu 80% aus Sangiovese bestehen.
80%.
Genau. Und wenn auf dem Etikett Gran Selezione steht, dann muss der Wein mindestens zu 90% aus Sangiovese bestehen.
Also Chianti Classico mindestens 80% aus Sangiovese.
Und Chianti Classico Gran Selezione 90%.
Und beim normalen Chianti?
Reichen 70%. Und ein Chianti Classico erkennt ihr halt, wie gesagt, immer an dem schwarzen Hahn oben auf der Kapsel einer Flasche, der sogenannte Gallo Nero.
Da hast du noch eine schöne Geschichte.
Ja, das kommt gleich noch. Da ich ist eine richtige schon. Legende.
Ja. Ja. Bleib dran,
Spannungsbogen kann ich.
Ja. Kommen wir zum nächsten. Brunello di Montalcino.
Ist einer der berühmtesten und teuersten Weine Italiens. Spielt so in einer Liga mit Barolo aus dem Piemont und Amarone aus Venetien. Und der kommt aus dem Bergstädtchen Montalcino. Also Bergstädtchen, das ist halt wirklich ein Hügel und da oben drauf ist halt die Stadt. Und da kommt er halt eben her, liegt südlich von Siena und wird zu 100% aus Sangiovese gemacht. Und zwar aus Brunello. Brunello di Montalcino. Montalcino ist die Stadt und Brunello ist die Rebsorte. Mhm. Ne? Also Sangiovese.
Verstanden.
Die Mutation, ja, um das mal aufzudröseln. Also früher hat man halt immer gesagt, dass die besten Montalcinos wirklich aus den Hanglagen kommen. Und natürlich, wenn etwas gut funktioniert, ne, Gier frisst Hirn, hat man halt eben die Produktionsflächen erweitert. Und mittlerweile gibt es natürlich sehr, sehr viele Brunellos. Aber nach wie vor, die bekanntesten Betriebe haben ihre besten Lagen immer noch am Hang. Ja, und das ist halt ein kraftvoller Wein, sehr viel Tiefe, sehr viel Gerbstoff. So Aromen von Schwarzkirsche, wilde Erdbeeren, enorme Lagerfähigkeit. Das ist aber wirklich sehr konzentriert auch, ja. Und super lagerfähig.
Aber das heißt, bei einigen Brunellos würde man vielleicht den Stiel vom Glas gar nicht mehr sehen.
Mhm, ja, schon wesentlich kräftiger. Also Chianti ist eher so der Einstieg und Brunello, das ist schon nochmal eine andere Liga, ja.
Und der Nachbar, der Vino Nobile?
Ja, der Vino Nobile di Montepulciano kommt aus dem wunderschönen Städtchen Montepulciano. Nicht zu verwechseln, Leute, mit der Rebsorte Montepulciano.
Oha, das ist aber eine genau. kleine Falle.
Weil der wächst nämlich in den Abruzzen. Und das ist ungefähr 4 Autostunden entfernt. Also, okay.
Also Montepulciano als Rebsorte in den Abruzzen.
Genau, weil also bevor es Primitivo gab, wurde bei uns in der Gastronomie immer Montepulciano ausgeschenkt. Aber das hat wirklich nichts mit dem Vino Nobile di Montepulciano zu tun. Wird sehr gerne verwechselt, obwohl es auch ein anderes Montepulciano und ja, gut. Und für diesen Wein verantwortlich ist natürlich auch die rote Rebsorte Sangiovese. Also ihr merkt, Sangiovese, Sangiovese, Sangiovese. Hier handelt es sich aber wieder um eine Mutation Brugnolo Gentile.
Jetzt kommen wir noch zu den Supertoskanern. Supertoskanern, großartiger Name. Die haben eine richtig rebellische Geschichte.
Ja, die haben alles anders gemacht. Und da gibt es eine Legende. In den 1940er Jahren pflanzte nämlich ein Marchese namens Mario Incisa della Rochetta in Bolgheri ganz andere Rebsorten an, nämlich Cabernet Sauvignon oder zum Beispiel auch Cabernet Franc, hat er zuerst nur für den Eigenbedarf gemacht.
Das sagen 1960, Sie immer am Anfang.
Ja, 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 genau. Das ist der private Versuchsanbau. 1968 kam dieser Wein aber erstmals in den Verkauf, der sogenannte, kennen wir alle, Sassicaia. Ein Wein nach Bordeaux-Vorbild, ne? Also es ist immer ein Blend in dem Fall. Ganz klassisch gereift im französischen Barrique und das halt eben zu einer Zeit, in der Toskana alles anders gemacht wurde. Da hat man halt mit Sangiovese gearbeitet und man hat zum Beispiel auch eher auf großes, altes Holz gesetzt. Mhm. Und sein Neffe, der Piero Antinori, war so begeistert und schuf infolgedessen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, den Tianiello. Der erste Jahrgang war 1971 und in den Verkauf kam er erstmals 1974. Und das ist halt eben ein Blend, bestehend aus Sangiovese, aber halt eben auch mit Cabernet Sauvignon oder zum Beispiel auch Cabernet Franc. Und das war halt ein Regelverstoß und deswegen durften die Weine zwar verkauft werden, aber nur als einfacher Tafelwein, also Vino da Tavola, weil sie halt eben gegen die DOC und DOCG-Regeln verstoßen haben.
Das ist spannend, eigentlich waren sie qualitativ viel besser.
Ja, aber das Problem haben wir ja auf der ganzen weiten Welt. Die Leute machen was anders, andere Rebsorten, bauen es vielleicht anders aus, dies, das, kommen nicht durch die Qualitätsweinprüfung. In dem Fall jetzt natürlich klarer Regelverstoß, was überhaupt den Gebrauch von Rebsorten angeht. Aber das ist ja eine Problematik, die wir nicht nur in Italien haben, sondern auch in Deutschland, in Österreich. Ich sage das jetzt mal richtig blöd formuliert. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, man hat dann irgendwie gelernt, ja, Sangiovese muss aber so und so schmecken. Und das darf erst recht nicht sein. Und dann werden die halt abgelehnt. Und in dem Fall mussten sie dann halt eben als Tafelwein verkauft werden. Hatten dann aber international so einen Erfolg. Also wirklich wahnsinnig krass durch die Decke gegangen. Und alle wollten das auf der Karte haben. Und
da kommt der Name her.
Und die Presse hat dann halt eben diese Weine, die Super Toskana genannt. Super Toskana.
Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, woher kommt denn Super Toskana?
Man könnte natürlich auch böse sagen, das ist einfach nur eine Bordeaux-Kopie mit dem Einsatz von auch autochthonen, also heimischen Rebsorten wie dem Sangiovese. Aber mir ist es oft, also ich weiß, dass Tianiello und Sassicaia und so krass gehypt werden oder Ornellaia und so. Persönlich ist mir das alles ein bisschen zu barock. Da muss ich ganz ehrlich sagen, trinke ich dann doch lieber ein lecker Bordeauxchen. Aber sind halt weltweit beliebt und erzielen natürlich auch weltweit richtig crazy Preise.
Und was gehört alles dazu? Tianiello hast du erwähnt.
Sassicaia, Tianiello, Ornellaia, Masetto, Solaia und genau, und Sassicaia, das müsst ihr euch auch noch sagen, der hat es tatsächlich zu einer eigenen DOC gebracht. Also seit 2013 ist es eigenständig. Davor gab es nur die Unterzone Bolgheri. Und jetzt ist es halt eben, und das ist halt das Krasse, die einzige DOC für ein einziges Weingut in ganz Italien. Das ist schon crazy. Also Sassicaia ist jetzt auch eine DOC. Schon.
Du, wenn man in der Toskana ist, so wie du vor ein paar Wochen, was muss man denn da erleben?
Also ich würde auf jeden Fall nach Florenz fahren. Das Tor zur Region, also das Tor auch ins Chianti-Gebiet. Dann natürlich Siena, das ist schon mega krass. Auch dieser weltberühmte, muschelförmige Piazza del Campo. Das ist schon echt wahnsinnig schön, sich anzugucken. Und dann natürlich auch diese ganzen Subregionen, Castellina, Rada, Giaiole in Chianti. Und natürlich auch Montalcino und Montepulciano. Das sind auch richtig schöne Städtchen mit so Dorfcharakter und du hast halt auch immer einen richtig, richtig guten Blick auf die Region. Das wären so meine Top 3, also Florenz, Siena und natürlich Montalcino und Montepulciano. Und vielleicht auch mal so eine Weingutstour halt einfach machen.
Also Reisen lohnt sich durch die Toskana, guten Wein gibt's auch. Was ist Mangiare?
Mangiare, also all day long Bistecca alla Fiorentina ist schon ziemlich nice. Das ist dieses berühmte dick geschnittene T-Bone Steak vom Cianina-Rind. Und es wird halt oft nur so kurz gegrillt. Mhm. Und dazu ein lecker Chianti Classico oder so ein Brunelloschen. Ne? Würde ich sagen, das passt wie die Faust aufs Auge, weil wir erinnern uns, Säure und Tannin. Mega. Dann Pecorino, Toscano auch. Also dieser würzige Schafskäse der Region. Dazu kann man dann auch mal richtig nice kombinieren. So ein bisschen Honig oder auch einfach eine ganz simpel eine aufgeschnittene Birne. Finde ich auch richtig nice. Ribolita, das ist so diese herzhafte toskanische Brot- und Gemüsesuppe.
Die kenne ich gar nicht.
Oft ist Ribolita. Viel Bohne drin. Ja, Ribolita, das ist mega lecker. Oft mit so weißen Böhnchen auch mit drin. Lecker, lecker, lecker.
Und gar keine Pasta?
Ja, doch, die Pici, die handgerollte, dicke toskanische Pasta da mit so lecker Wildschwein-Ragout. Och, lecker, lecker, lecker.
Und was passt dazu für einen Wein? Lass mich raten.
Sangiovese. Vielleicht.
Was für eine komische
zum
Frage.
Zum Abschluss darf natürlich schnittert lecker Cantuccini-Film mit Vinsanto. Ne?
Ja, das finde also ich ja krass. Das tunkt man.
In den, genau, reingetunkt. Ja.
Das tunkt man noch in Süßwein. Ich tunke das ja mal in Kaffee.
Ja, oder so. Ja, aber ich finde, Vinsanto gehört schon dazu. Man sagt ja auch, das gehört zu jedem toskanischen Essen dazu. Der krönende Abschluss.
Den haben wir gleich. Kurze Zusammenfassung. Die Toskana liegt in Mittelitalien an der Westküste, rund 300 Kilometer nördlich von Rom. Florenz, Siena, Pisa sind so Städte, die ihr euch merken müsst. Rund 60.000 Hektar Rebenfläche gibt es und 11 DOCGs.
Yes.
Dann die Rebsorten, Sangiovese, it's big there, auf zwei Dritteln der Fläche. Mhm. Mal Brunello, mal Prugnolo, Gentile, mal Morellino. Und dazu gibt es auch noch die weiße Vernaccia.
Mhm. Und Vermentino.
Und Vermentino. Und die Böden, Galestro und Albarese im Chianti und Steine und Kies an der Küste.
Yes.
Und die großen Weine, wie gesagt, Chianti Classico mit dem schwarzen Hahn, kommen wir gleich noch zu. Brunello di Montalcino als ein Star, der lange lebt. Vino Nobile und die Super Toskana, über die wir gesprochen haben, aus Bolgheri. Ja, reisemäßig, klar, Florenz angucken, Siena und am besten so mittendrin mal übernachten, oder? Mhm. So Agroturismo gibt es bestimmt auch, oder?
Mega viel, wirklich mega, mega viel. Also es ist ja wirklich Olivenbäume, Pinien, Kerne, wollte ich gerade sagen, Pinienwälder. Also das ist wirklich mega, mega schön.
Das heißt, Toskana ist einfach pures Italien.
Richtig.
Die Frage der Woche.
So, und jetzt noch die Auflösung bezüglich des Gallo Neros, des schwarzen Hahns. Basti aus Köln fragt, warum ist auf den Chianti Classico Flaschen immer ein schwarzer Hahn drauf?
Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Chianti-Gebiet sehr groß ist. Also die Region ist sehr groß. Ne, 60.000 Hektar, das ist schon ein bisschen Holz. Und im Mittelalter lagen halt eben Florenz und Siena im Dauerstreit um die Grenze im Chianti-Gebiet. Und irgendwann hatten beide so ein bisschen genug und einigten sich auf so einen Wettstreit. Und bei Sonnenaufgang, genauer gesagt beim ersten Hahnenschrei, ne, Wecker hatten sie ja noch nicht, sollte je ein Reiter aus Florenz und eine aus Siena losreiten. Und da, wo sie sich treffen, da verläuft dann die Grenze. Und Siena wählte so einen weißen Hahn und die haben den halt vorher auch noch so richtig aufgepäppelt. Und Florenz wählte einen schwarzen Hahn und ließ den aber hungern. Was macht ein Tier, wenn es Hunger hat? Schreit halt früher vielleicht als so ein gut genährter Hahn. Und am entscheidenden Morgen krähte der ausgehungerte Hahn, also der schwarze Hahn, lange vor Sonnenaufgang. Also dachte sich der Reiter, ja gut, dann müssen wir jetzt losreiten. So. Und so brach dieser Florentiner-Reiter viel früher auf und kam bis kurz vor Siena, weil er ja schon eben früher losgelaufen ist. So. Das heißt, nur 12 Kilometer vor der eigentlichen Stadtmauer. Und daraufhin bekam Florenz fast das gesamte Gebiet. Das ist jetzt mal die Geschichte. Und seitdem ist der Gallo Nero, der schwarze Hahn, das Symbol der Region, also der gesamten Region. Und 1924 wählte ihn das neu gegründete Chianti Classico Consortium zu seinem Zeichen. Und deshalb steht er bis heute auf der Flasche.
Basti.
Hör mal.
Ich bin mir sicher, dass keine
Geschichte
Fragen
kann
mehr.
Ich. Ja. Bitte keine Geschichtsfragen mehr.
So. Das war's für heute. Nächsten Montag sind wir wieder zu hören mit einer neuen, frischen Folge. Cheers. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast mit Freunden, schenkt uns ein paar Sterne und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr jeden Montag immer noch frisch erinnert. Und Kritik bzw. eher Komplimente immer schreiben an cheers@edeka.de. Und wenn ihr Bock habt, in die Toskana zu reisen, macht doch.
Genau.
Lohnt sich, sagt Frau Schmidt. War gerade da. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Cheers.
Cheers.
Hat er richtig gecheatet eigentlich, ne? Hätte er einfach irgendwann losreiten können, ne? Ich weiß gar nicht, wie das da lief, so mit Wecker und Uhrzeiten und so. Hätte bei Geschichte besser aufpassen müssen.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.